Wenn wir zwei Menschen sehen, die sehr ähnlich aussehen, wie zum Beispiel diese beiden Kinder, die haben eine gewisse Ähnlichkeit, dann könnte man vermuten, dass sie miteinander verwandt wären. In diesem Fall stimmt das auch. Wir haben denselben Vorfahren. Meine Frau und ich, das sind zwei unserer vier Kinder. Er ist unterdessen 26 Jahre alt, schon eine Weile her. Wir haben die Geburtsurkunden, wir können es beweisen. Wir sind ähnlich, weil sie verwandt sind. Nun, wenn Ähnlichkeit ein Hinweis sein kann auf Verwandtschaft, wie steht es mit diesen beiden? Die sind auch sehr ähnlich. Der Mensch und der Schimpanse. Das ist übrigens hier links, der Schimpanse. Die sind nicht nur im Skelettbau, sondern auch Immunsystem, Blut, teilweise sogar Verhalten. Es gibt kaum ein Lebewesen auf der ganzen Welt, der den Menschen so ähnlich ist wie der Schimpanse. Und so ist es nicht verwunderlich, dass über die Jahre viele Wissenschaftler zu der Ansicht gekommen sind, sie müssten doch miteinander verwandt sein. Nicht in dem Sinn, dass der Mensch von Schimpansen abgestammt wäre, sondern in dem Sinn, dass der Schimpanse wie auch der Mensch einen gemeinsamen Vorfahr hatten. Und man bringt das zum Ausdruck mit so einem Stammbaum. Nicht nur der Schimpanse ist der heutige Mensch ähnlich, es gibt auch Ähnlichkeiten mit Gorilla und Orangutan. Und diese Großaffen werden sogar suggestiv als Menschenaffen betitelt. Und man denkt, dass sie einen gemeinsamen Stammbaum hatten, in dem Sinn, dass es früher Affen gegeben hat, die irgendwann mal im Laufe von Millionen von Jahren Merkmale entwickelt haben, die Richtung Orangutan gingen. Natürlich war Sackgassen ausgestorben, aber doch immer mehr Merkmale, bis schlussendlich der Orangutan entsteht. Warum denkt man, dass der Orangutan sich zuerst abgezweigt hat von dem gemeinsamen Baum? Weil von diesen drei Großaffen der Orangutan dem heutigen Menschen am wenigsten ähnlich ist, muss also eine längere unabhängige Entwicklungsgeschichte hinter sich gehabt. Dann denkt man, dass die Gruppe Gorilla Schimpanse später abgezweigt ist. Hier dazwischen würde nach der Evolutionsvorstellung Millionen von Jahren liegen. Und dann, irgendwann mal im Laufe der Geschichte, entwickelt sich eine Gruppe von Affenmerkmalen, die schlussendlich dazu geführt haben, dass der Mensch entstanden ist. Zum Beispiel, dass die Affen die Fähigkeit entwickelt haben, aufrecht zu laufen, wie Menschen, ja, das wäre ein menschliches Merkmal, bis schlussendlich der Mensch selber in seinem heutigen Zustand entstanden sei. Nun, wenn dieser Stammbaum stimmt, dann müsste man mindestens einige der früher lebenden und bereits ausgestorbenen Vorfahren finden können, und zwar als Fossil. Denn von allen Lebewesen, die einen Wirbel haben, das sind Wirbeltiere, der Mensch hat auch einen Wirbel, mehr als 90% hat man schon als Fossil gefunden. Es gibt Fossilien von Rehen und Kamelen und von Elefanten und Hasen und Menschen und Affen und so weiter. Und wenn es die ausgestorbenen Vorfahren gegeben hätte, dann müsste man mindestens einige von diesen in der Erde oder im Stein finden. Nun, bei der Vorbereitung von meinen Vorträgen arbeite ich mit Wissenschaftlern zusammen. Ich habe einen Kollegen bei Stuttgart, der kontrolliert Baustellen fürs Museum in Stuttgart. Denn es gibt Vorschriften, die Bauleute müssten so einen Fund melden. Ich meine, bei Stuttgart gab es Römer-Siedlungen. Das könnte ein Schädel von einem Römer sein. Vielleicht wichtig für die Forschung. Vielleicht gibt es noch mehr, ein ganzes Grab oder so. Oder es kann noch eine frühere Kultur sein. Ich meine, währenddem die Ägypter Pyramiden gebaut haben, währenddem im heutigen Irak da Babylon aufgebaut wurde und so weiter, war es in Europa am Ende der auslaufenden Eiszeit. Es ist nicht so, dass auf der ganzen Welt es auf einmal kalt war. Im Nahen Osten war es genauso heiß, wie es heute dort heiß ist. Da gab es Hochkulturen. Aber bei uns war die Eiszeit am Ablaufen. Der Boden war noch gefroren. Da könnte man keine Getreide anpflanzen. Also es gab keine feste Siedlungen, wo die Leute dann immer das ganze Jahr gelebt haben. Man musste die Tierherden nachgehen. Ja? Und so lebten sie wie Eskimos oder Indianer. Wir nennen das Steinzeit, aber das ist einfach eine Kulturform. Ich meine, der Boden war gefroren, die haben nicht Eisenerze und Kupfer und so weiter aus dem Boden holen können. Sie haben das benutzt, was gerade da war. Knochen, Stein, Holz, wie die Indianer, wie die Eskimos bis vor kurzem. Und solche Siedlungen gibt es auch. Und dann, als der Boden so aufgefroren war, da hatten die ersten Häuser bauen können, dann war eine sesshafte Landwirtschaft möglich. Da hat man Getreide angepflanzt, man war nicht mehr nur auf Jagd angewiesen. Und so hat die Kultur sich geändert, ja. Und solche Dinge sind für die wissenschaftliche Untersuchung natürlich sehr interessant. Und das war in der Tat ein Grab, der hier gefunden worden ist, das ist der spätere Steins, sogenannte Steinzeit. Also, es ist so, die Bauleute, die müssen das melden. Aber die wissen, wenn sie das melden, dann kann es einen Baustopp geben, bis man eine Ausgrabung macht. Und da geht's ins Geld. Und so werden oft die Arbeiter gesagt, wenn ihr sowas findet, ganz schnell wieder verschwinden lassen. Ja? Und so wird kontrolliert. Und wir waren fundig an jedem Nachmittag. Wir haben tatsächlich dann dieses, das war ein ganzes Skelett, sogar ein ganzes Grab am Ende, gefunden. Die Polizei hat sofort alles abgeriegelt. Wir haben den Leuten erklärt, das tut uns sehr leid, es gibt einen Baustopp. Die Wissenschaftler sind aber fair, die kamen sofort, selben Nachmittag, haben angefangen auszugraben. Nun, bevor diese fossilen Schädel, bisschen eingedrückt vom Backer, aber sonst im guten Zustand, bevor das verschwindet in irgendeine Museumsschublade oder Vitrine, möchte ich anhand von diesem Beispiel zeigen, was man mit einiger Sicherheit feststellen kann. Erstens einmal kann man feststellen, das Schädel von einem Menschen, aber war das Mann oder Frau? Wir gehen miteinander nach Basel ins Naturhistorische Museum, wo es vor einigen Jahren eine Ausstellung gegeben hat über menschliche Schädel. Ich habe viele Bilder für einen Vortrag bei der Gelegenheit machen können. Und da haben wir rechts den Schädel von einem Mann, links den Schädel von einer Frau. Und das sind etwa 7 Unterschiede. Nun, das ist alles klein gedruckt. Es geht uns gar nicht darum, was sind die Unterschiede, sondern einfach die Tatsache, dass es Unterschiede gibt. Auch heute, noch früher. 7 Unterschiede. Ich denke, die Frauen unter uns wissen schon längst, dass Männer andere Schädel haben. Jetzt habt ihr es einfach mal wissenschaftlich gehört, tatsächlich. Ja. Auch bei den Affen gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede. Das ist der Schädel von einem männlichen Orangutan. Dass es ein Männchen ist, sieht man an der erhöhten, knochrigen Kamm. Da sind die Kaumuskeln verbunden. Die Weibchen dieser Art haben das nicht. Und so haben wir ja, die Möglichkeit, sowohl bei Affen wie auch bei Menschen das Geschlecht zu bestimmen, auch bei den Fossilien, wenn sie im guten Zustand sind. Übrigens, ich hoffe nicht, dass meine Bilder also viele schlechte Träume die Nacht verursachen, aber das gehört zur Jugendfreizeit. Jetzt gehen wir zurück zu der Schädel in der Baugrube. Was kann man auch feststellen? Man kann etwa abschätzen, wie alt diese Person war beim Tod. Denn beim Tod hört sämtliches Wachstum freilich auf. Und dann kann man abschätzen, zum Beispiel anhand von der Zähne, war das ein Teenager, war das eine ältere Person, oder auch die Nähte oben auf dem Schädeldach. Wir schauen den Schädel von oben an. Wir haben ziemlich große Oberaugenwülsten her. Und hier ist der Hinterkopf und da sind 3 deutlich zu sehende Nähte. Das bedeutet, dass diese Person beim Tod recht jung war. Nun, warum gibt es diese Nähte? Ich zeige euch den Schädel von einem Kind, das leider während der Geburt starb. Starb nicht wegen diesem Loch, das hatten wir alle bei der Geburt. Während der Geburt wird der Kopf zusammengedrückt. Die Schädelplatten sind beweglich und nach der Geburt geht das wieder auseinander. Und da gibt es unter der Kopfhaut die Fontanelle, diese Öffnung. Die wächst recht schnell zusammen und nach die anderen, zuerst das und dann die andere Nähte. Und das kann man als Maßstab brauchen. Zum Beispiel, nochmals Basel, 5-jähriges Kind, Fontanelle ist zu, Vorderenate ist zu, die anderen sind deutlich sichtbar. 40-jährigen Menschen, Mittelnaht hinten, verwachsen, die seitliche Nähte noch sichtbar. 70-jährig, alle Nähte geschlossen. Das dürfte ein Trost sein für ein paar hier heute Abend unter unseren Gästen. Ihr habt ja keine Risse mehr im Schädel, ja? Also, anhand von solchen Dingen kann man dann zum Beispiel auch bei den Fossilien wissen, haben wir hier mit einem Kind zu tun, mit einem Teenager und so weiter. Jetzt zeige ich euch ein Fossil aus Ostafrika. Und es wurde in Tansania gefunden, heute ist ausgestellt in the British Museum in London. Und meine Frage an euch ist, und ich möchte die Antwort laut hören, ist das der Schädel von einem Menschen oder von einem Affen? Sehr subjektiv beurteilt, nach dem Motto, mein Großvater hat nicht so ausgesehen, das kann also kein Mensch sein. Aber das ist eindeutig, ohne Wenn und Aber, ein Menschenschädel. Hey, nicht jeder hat einen schwäbischen Schädel, nicht jeder hat einen Berner Schädel. Es gibt ganz unterschiedliche Schädel auch heute. Ich möchte euch zeigen, weshalb das der Schädel ist von einem Menschen. Wir drehen es mal um, wir schauen es von unten an. Es ist ausgeschäumt mit einem schwarzen Schaumstoff, denn es ist zerbrechlich. Hier fehlt ein großer Stück, hier fehlt ein kleiner Stück, hier ist auch etwas abgebrochen. Die Löcher hier sind Karies, das ist ganz normal. Aber hier, das wäre normalerweise zu. Und dort, wo das Siegel von dem British Museum eingebettet ist in dem Schaumstoff, das ist eine natürliche Öffnung. Das ist die Öffnung, wo der Schädel mit der Wirbelsäule verbunden ist. Da gehen die Nerven und die Blutgefäße von der Wirbelsäule in den Schädel hinein. Und wenn das der Schädel von einem Affen gewesen wäre, wäre die Öffnung hier weiter hinten. Denn der Schädel von einem Affen sitzt weiter hinten auf der Wirbelsäule und so ist die natürliche Kopfhaltung von einem Affen mehr auf den Boden gerichtet. Beim Menschen ist mehr in der Mitte, wir schauen natürlich in der Regel mehr geradeaus. Wir können in allen Richtungen schauen, aber die natürliche Haltung ist in der Regel geradeaus. Also das ist eindeutig ein menschliches Merkmal. Vielleicht noch wichtiger ist die Zahnstellung. Hier haben wir den Oberkiefer. Parabolisch abgerundet, nicht viereckig wie bei einem Affen, nicht langgezogen. Und dann haben wir keine, also die Zähne sind hier übrigens ziemlich stark abgenutzt, weil dieser Mensch hat wahrscheinlich einen groben Sandstein gebraucht, um sein Mehl zu mahlen, sein Korn zu mahlen, und das schleift dann an die Zähne. Aber man sieht hier keine ausgesprochenen Lücken für Eckzähne. Am besten kann ich das erklären, indem ich euch den Schädel von einem Affen zeige. Weiß jemand, was das für ein Affe ist? Sag's laut. Pavian, jawohl. Und wenn ihr nicht wisst, was Pavianen sind, was sind Pavianen? Und jetzt wollen wir den Schädel von einem Pavian von unten anschauen. Die Öffnung weiter hinten, nicht hier. Backenzähne parallel zueinander. Das Ganze wirkt viereckig, nicht so abgerundet wie beim Menschen. Und hier Lücken. Hier von der Seite, damit dieser Eckzahn von unten oben hineinpassen kann. Und hinter dem Zahn gibt es zwischen diesen beiden Zähnen ebenfalls eine Lücke. Das ist typisch für Affen. Nur nicht jeder Aff hat so lange Eckzähne wie ein Pavian. Hier ein weiblicher Orangutan. Aber was man hier sehr deutlich sieht, die Lücke, hier die Lücke. Überhaupt die Zähne von einem Affen sind mehr verzahnt ineinander als die Zähne eines Menschen. Und das sind alles Merkmale, die man benutzen kann, um entscheiden, haben wir hier mit einem Affen zu tun oder mit einem Menschen zu tun. Dieses Fossil hat man in Indien gefunden. Deswegen hat man eine indische Göttername in seinen Namen aufgenommen, Shiva, Shiva Pithecus. Nun, der lateinische Begriff für Mensch ist Homo. Homo sapiens, Homo erectus, Homo neanderthalensis, der Neandertaler, mehr davon später. Pithecus, Aff. Das ist das Fremdwort für Aff. Also wenn Sie in diesem Vortrag den Namen Pithecus sehen, dann können Sie davon ausgehen, Wissenschaftler sind einig geworden, wir haben mit einem Affen zu tun. In Indien gefunden, Shiva Pithecus. Aber manche Wissenschaftler sagen, wir brauchen denn gar keine neuen Namen zu geben. Ist ein Orangutan. Und auf jeden Fall wird der Shiva Pithecus im Stammbaum der Orangutan untergebracht. Nun, bei Menschen gibt es verschiedene Rassen und bei den Affen gibt es auch verschiedene Varianten. Nicht jeder Orangutan hat denselben Schädel. Wir haben einfach eine Variant vom Orangutan. Und in diesem Stammbaum haben wir ein weiteres Fossil, das man zuerst in Indien gefunden hat, deswegen auch ein indischer Göttername Rama Pithecus. Und hier in diesem Stammbaum wird er als interpretiert als ausgestorbene Seitenlinie vom Orangutan. Nun, wichtig für unser Studium werden die Fossilien, die man hier unterbringen will. Aber bevor wir zu dieser Seite kommen, möchte ich einen Professor aus Zürich, von der Universität Zürich, zitieren. Professor Schmid ist Experte für Menschen- und Affenfossilien. Und hat einmal etwas Interessantes geschrieben. Er sagt, Fossilien tragen keine Etiketten. Was will er damit sagen? Meine Kinder haben Geburtsurkunden. Ziemlich bewiesen. Vater Richard, Mutter Susanne. Aber hier keine Geburtsurkunden. Überhaupt keine Etiketten. Steht nicht auf dem Schädel, hallo, ich heiße Eva Pithecus, ja. Sie tragen keine Etiketten. Wir Menschen geben den Etiketten. Wir sagen, das ist ein Pithecus. Das ist nicht Homo, sondern Pithecus. Und wir Menschen tun die Fossilien irgendwo auf dem Stammbaum. Man findet die Fossilien nicht an einem Baum hängen. Ich habe schon tausende von Fossilien gesehen, hunderte habe ich zu Hause, die ich selber gefunden habe, aber ich habe nie einen Stammbaum gefunden, ist ja klar. Stammbäume sind nicht Tatsachen. Die Tatsachen, das sind die Fossilien. Ein Stammbaum ist ein Versuch, ein Fossil zu deuten, zu interpretieren. Ein Stammbaum ist eine Theorie, eine Idee, nicht eine Tatsache. Ich war Evolutionist. Warum? Weil ich nichts anderes gelernt habe in der Schule. Und als ich Biologie unterrichtet habe, habe ich es im Sinne der Evolution unterrichtet. Erst nach und nach habe ich, aus Gründen, die ich heute Abend auch deutlich machen möchte, meine Meinung geändert. Aber in der Zeit, wo ich noch Evolutionist war, ist mir aufgefallen, weil ich habe die Fachliteratur studiert und nicht nur die Schulbücher, ist mir aufgefallen, dass Evolutionisten nicht einig sind, was Stammbäume anbelangt. Auch heute nicht. Es mag sein, in einem Schulbuch sieht man nur diesen einen Stammbaum, aber in einem anderen Buch kann ein völlig anderer Stammbaum stehen, auch von einem Evolutionisten entworfen. Denn die Evolutionisten sind sehr, sehr umstritten untereinander, wenn es darum geht, biblische Schöpfungslehre zu bekämpfen, da sind sie einig. Aber unter sich sind sie sehr umstritten. Und ich möchte das illustrieren mit einem Beispiel. Man könnte praktisch jedes Fossil nehmen und zeigen, wie ein ganz verschiedener Stammbaum interpretiert wird. Das geschieht auch heute. Aber ich nehme bewusst ein historisches Beispiel. Es liegt etwa 20, 25 Jahre zurück. Also in der Zeit, wo ich angefangen habe mit meinen Vorträgen. Ich möchte euch zeigen, wie damals in den Schulbüchern vor 20, 25 Jahren Rama Pithecus interpretiert wurde. In einem Schulhaus haben die Kinder gelernt, Rama Pithecus, uralt, ja, 18 Millionen Jahre, der sei der gemeinsame Vorfahr von allen vier. In einem anderen Schulhaus haben die Kinder einen anderen Stammbaum gelernt, als wahr. Ich kannte kein Buch, wo alle drei miteinander verglichen waren, das machen wir, ja. Aber ohne weiteres, in manchen Museen und Büchern und so, war der Rama Pithecus zur selben Zeit, wie dieser Stammbaum, interpretiert, als 4 Millionen Jahre jünger, lediglich eine ausgestorbene Seitenlinie vom Orangutan, wie wir das vorher gezeigt haben. Aber in den meisten Schulbüchern, den meisten Museen, die meisten Zeitschriften und so weiter, war Rama Pithecus zur selben Zeit wie diese Stammbäume 10 Millionen Jahre jünger, nur 8 Millionen Jahre alt, denn er wurde von den meisten Evolutionisten als Vorfahr des Menschen betrachtet, der erste Aff, der eben ein menschliches Merkmal entwickelt hat. Denn zu jener Zeit herrschte in der Evolutionslehre eine Theorie, Die Nahrung hat sich geändert und deswegen der Gebiss. Und dann sah man in diesem Gebiss vom Orangutan ein eindeutiges menschliches Merkmal. Wir lassen ein Buch aus der damaligen Zeit für die Mehrheit der damaligen Evolutionisten reden. Wir schlagen die Seite auf, wo Ramapithecus behandelt wird. Ich werde mit euch diesen Text ganz durchlesen, aber damit man beim Lesen auch die Bilder sehen kann, gliedere ich den Text und lege ich ihn daneben. Wie kann ein Wissenschaftler ausschließlich aufgrund einiger Zähne und des Teils eines Gaumens behaupten, dass Ramapithecus menschenähnlich war? Am wichtigsten ist, dass der Gaumen gebogen ist und sich nach hinten zu nach außen biegt, wie beim Menschen. Ich lese das nochmals und erkläre es ein bisschen. Wie kann ein Wissenschaftler ausschließlich aufgrund einiger Zähne und des Teils eines Gaumens? Gefunden hat man das, was schraffiert dargestellt ist, was dunkler ist. Man fand diesen Gaumenstück mit 4 Zähne darin. Diese 6 Zähne und später diese und ein Teil von einem anderen hat man auch gefunden, aber nicht in einem Gaumenstück. Die lagen zerstreut herum. Okay? Aber die passten eindeutig zum selben Individuum, das war klar. Die waren das Spiegelbild von diesen Zähnen und so. Bei der Rekonstruktion hat man einfach diesen Teil als ein Spiegelbild von diesem Teil gemacht. Also, wie kann ein Wissenschaftler ausschließlich aufgrund einiger Zähne, Teil seines Gaumens, mit 4 Zähne drin, behaupten, dass Ramapithecus menschenähnlich war, eben der parabolisch abgerundeten Zahnbogen, ähnlich wie bei Menschen. Alle Affen und Menschenaffen besitzen U-förmige, flache Gaumen, deren Zähne in parallelen Reihen stehen. Überzeichnet man die Zähne und den Gaumen von Ramapithecus, das ist das Beige, zuerst auf den Gaumen eines Orangutan und dann auf den Gaumen eines Menschen, wird die Menschenähnlichkeit offenbar. Jetzt gehen wir an die Universität Zürich, Institut von Dr. Schmid, den ich vorher zitierte, und hier haben wir eine Rekonstruktion von diesem Fund. Die Zähne sind eindeutig die Zähne eines Affen. Wir haben die Lücken, wir haben auch der Zahnschmelz, das ist typisch für Affen, das habe ich nicht behandelt, aber ist ganz typisch hier. Und deswegen heißt er Pithecus. Aber der hat natürlich ein menschliches Merkmal. Man sagt, wegen der Ernährung hat der Gebiss sich geändert und jetzt hat es einen menschenähnlichen Gebiss bekommen. Wobei der entscheidende Hinweis, dass das ein Mensch ist, wird vom Gips ausgemacht. Man hat die Zähne nicht so gefunden, die lagen zerstreut. Man hat sie so zusammengefügt. Man hat die Zähne gemessen und so. Es gab ganze wissenschaftliche Arbeiten, die bewiesen haben, dass dieser Bogen stimmt. Es hat aber einige wenige Kritiker damals gegeben. Die haben gesagt, freilich könnte man die zwei Stücke so zusammenfügen und dann hätten wir einen menschlichen Gebiss. Aber wir könnten sie parallel zueinander legen, ergänzen mit den noch fehlenden Teilen und dann hätten wir das Gebiss eines Affen. Aber die Mehrheit, ja, wir leben in einer Demokratie, die Mehrheit hat recht, ja. Okay, die meisten haben das geglaubt, weil die Mehrheit der Evolutionisten das auch behauptet haben. Bis man weitere Funde machte, die kompletter waren. Und dann sah es anders aus. Die Mehrheiten hatten nicht recht gehabt. Aber es waren vor allem genetische Untersuchungen, die zu einem großen Umdenken geführt haben. Und die Theorie hat sich auch geändert. Man glaubte nicht mehr, dass es die Ernährung war, die sich geändert hat, sondern die Tatsache, dass die Affen aus den Bäumen auf dem Boden sich plötzlich bewegten. Mehr davon nachher. Und dann hat sich natürlich die Theorie geändert und da hat man Ramapithecus als Vorfahr vom Mensch aufgegeben. Wo ist Ramapithecus heute in den Stammbäumen 2008? Hier, wo nur die wenigsten ihn früher sehen wollte, 2008. Wo wird er in 2016 sein? Weiß ich auch nicht. Denn bis jetzt hat man nur Teile vom Gebiss gefunden. Das Ähnlichkeit mit Orangutan. Wie wäre es, man fände ein ganzes Skelett von dem Viech mit Gebiss? Und das Skelett sieht überhaupt nicht aus wie das Skelett von einem Orangutan. Dann musste man wieder ihn irgendwo anders hin tun. Was lernen wir von diesem sehr typischen Beispiel? Stammbäume sind nicht Tatsachen, Stammbäume sind Interpretationen, die sind Ideen, sie sind Theorien. Stammbäume sind nicht einheitlich. Vielleicht gibt es einen Stammbaum, der im Moment von den Mehrheiten propagiert wird. Aber es gibt viele andere, die auch ihre Gründe haben, warum der Stammbaum anders aussehen müsste. Also, wir lernen davon, dass die Mehrheit hat nicht recht. Es ist nicht immer recht. Ich war auch Geschichtslehrer und ich interessiere mich für die Geschichte der Wissenschaft. Die Geschichte der Wissenschaft zeigt, dass in den meisten Fällen die Mehrheit überhaupt nicht recht hatte. Da sind sogar angebliche Naturgesetze umgeschmissen worden. Wo alle meinten, das sei so sicher wie, was weiß ich nicht was. Und doch war es nicht wahr. Obwohl es ein sogenanntes Naturgesetz war. Und so weiter und so fort. Die Mehrheit irrt sich in der Regel. Und manchmal jahrelang. Das ist kein Argument. Die Mehrheit glaubt was, und deswegen muss es stimmen. Und Stammbäume sind nicht Tatsachen. Gut. Jetzt haben wir eine neue Gattung. Nicht Ramapithecus, sondern Australopithecus. Und der sollte jetzt der Vorfahr sein. Zuerst von Homo habilis. Habilis, der Geschickte, hat ein paar Fingerknochen gefunden, konnte geschickt mit seinen Fingern operieren. Homo erectus, der aufrecht laufende. Homo sapiens. Sapiens bedeutet der Weise, was wir dann auch hoffen. Homo sapiens sapiens, das ist der Unterart. Um zu unterscheiden von Homo sapiens neanderthalensis, eine ausgestorbene Seitenlinie, kommen wir nachher, nach der Pause, darauf zu reden. Nun, das sind natürlich ganz wichtige Affen, weil da wird behauptet, dies sind die Affen, die menschliche Merkmale entwickelt haben. Der erste, den man fand, war das Schädel von einem Baby. Ist hier ein bisschen größer gezeichnet, damit man es überhaupt sehen kann, aber es ist eigentlich ein ganz kleiner Schädel. Australo bedeutet südlich. Man hat es in Südafrika gefunden. Deswegen Australopithecus, der südliche Aff. Artname Africanus aus Afrika. Dann fand man in Ostafrika, in Tansania, recht kräftige Burschen. Australopithecus robustus. Ja, haben mindestens zwei andere Arten von derselben robusten Typ gefunden. Ja. Aber das ist der wichtigste. Vielleicht kannst du dich noch an Lucy erinnern. Lucy ist nicht der Name, hat er den Namen gegeben, aber offiziell heißt sie Australopithecus afarensis. Afari in Äthiopien ist dort, wo man das Skelett gefunden hat. Man hat nicht viel vom Schädel gefunden, nur ein paar dunkle Stücke. Was wichtig war bei Lucy, waren die Beckenknochen. Hat ein bisschen von den Beinen gefunden, von den Armen und so. Aber eben der Becke. Es war ein Amerikaner, der diesen Fund machte, Donald Johansson. Und er fand die Beckenknochen in viele Stücke. Es sind überall hier Risse. Und er hat sie zusammengefügt. Und wie er das rekonstruiert hat, sah diese Becke von diesem Affen sehr menschenähnlich aus. Nun, wie unsere Beckenknochen sind, bestimmt, ob einer so läuft oder so. Und wenn Lucy einen menschlichen Becken hatte, dann konnte Lucy aufrecht laufen. Und das kam der damaligen Evolutionslehre sehr entgegen. Denn man hat die Meinung geändert, es war nicht mehr die veränderte Nahrung, die zu einer Veränderung am Gebiss geführt hat, sondern in Afrika ist es trockener geworden. Bäume starben, die Affen konnten nicht mehr an den Bäumen herumturnen, aber es gab hohes Gras, Savannagras. Und die Affen, die aufrecht laufen könnten, über das Gras sehen könnten, die waren besser dran als die, die noch so gelaufen sind. Und so kam es der Theorie sehr entgegen, als Donald Johansson diese rekonstruierte Becken präsentierte, das aussah wie einen menschlichen Becken. Also Lucy konnte aufrecht laufen. Nun, im Laufe der Zeit fand man nicht nur Lucy, man fand auch andere sehr ähnliche Skelette wie Lucy. Ja, verschiedene Teile. Und alles, was man fand, war affenähnlich. Lange gebogene Finger zum Klettern, ebenfalls lange gebogene Zehen. Schultergelenk, typisch für Affen, die klettern. Lange Arme, schwingen durch die Bäume. Alles sprach für ein Leben auf den Bäumen, nicht für ein Leben im Savannagras. Nur dieser rekonstruierte Bäcker, der Donald Johansson zusammengestellt hat, sprach dafür, dass das vielleicht ein menschlichen Becken war. Und das hat einige kritische Evolutionisten veranlasst, schon in den 80er Jahren, die Rekonstruktion von Lucys Becken nochmals genau unter der Lupe zu nehmen. Und sie sind zu einer ganz anderen Rekonstruktion gekommen. Die haben gesagt, es ist nicht so, wie Johansson das gemacht hat, sondern vielmehr so. Und das ist ein typischer Affenbecken. Und so kommen immer mehr Evolutionisten davon ab, zu behaupten, dass Lucy der wichtigste Übergang wäre zwischen Affen und Menschen. Nun, in den Schulbüchern wird Lucy noch wie vor als der große Heldin präsentiert, aber man hat nichts anderes und deswegen hält sie noch hin. Aber in der Wissenschaft geht man viel kritischer jetzt mit Lucy herum. Das kommt hier in diesem Stammbaum zum Ausdruck. Ich halte meine Vorträge durch Übersetzung auch in Italien. Und das habe ich in einem Heft gesehen und gedacht, oh, das ist interessant, das kann ich brauchen für den Vortrag. Denn ich meine, die Begriffe sind dieselbe, ob Italienisch oder Englisch, ja, oder Deutsch, sind wissenschaftlichen lateinischen Begriffen. Da haben wir Lucy. Sind ein paar neue Funde gemacht, aber die sind nicht wesentlich. Lucy. Hier haben wir die Robusten. Ja, so verschiedene. Robustus und, ja, nach dem Mann genannt, der es gefunden hat, nach dem Ort genannt, wo es gefunden wurde. Dann haben wir das Baby, Africanus. Da haben wir den Homo habilis. Da haben wir Homo erectus africano. Und als ausgestorbene Seitenlinie Homo erectus asiatico. Man hat den Homo erectus, der aufrechtlaufende, sowohl in Afrika wie auch in Asien gefunden, in China. Nun, wenn dieser Stammbaum in China in einem Schulbuch wäre, dann wäre wahrscheinlich Asiatico hier und Afrikano, wenn schon, wäre hier. Aber da hätte man mehr mit Politik zu tun als mit Wissenschaft. Ja. Und dann haben wir natürlich unser Held, der Heidelberger Mensch, und da gibt es den Steinheimer Mensch und so weiter, und Homo sapiens sapiens, und dann der Neandertaler. Wie gesagt, ausgestorbene Seitenlinie, wovon wir nachher mehr reden werden, der Neandertaler. Es geht ja heute Abend um Adam und den Neandertaler. Nun, der Stammbaum hat ein paar neue Funde, die aber nichts Wesentliches bringen. Aber dieser Stammbaum ist ein bisschen anders gezeichnet worden als die Stammbäume, die ich bis jetzt gezeigt habe. Sehen Sie den entscheidenden Unterschied. Das ist ein ganz kleines Detail, aber wahnsinnig wichtig, was die Deutung anbelangt. Habt ihr es gesehen? Nicht die anderen Fossilien, die sind nicht besonders wichtig, ja, für die Deutung, aber die Art und Weise, wie der Stammbaum gezeichnet ist. Habt ihr es gesehen? Hier. Der Mensch fängt aus dem Nichts an. Und der Aff läuft ins Nichts. Warum? Weil es ist nie wirklich in der Wissenschaft gelungen, zu zeigen, wie Africanus zu Homo habilis führte. Und weil Lucy, man hat großen Zweifel, ob sie überhaupt aufrecht laufen könnte. Hier ist sie nur einer von mehreren Affen. Aber keine Verwandtschaft zu Menschen, es ist unterbrochen. Es sind natürlich, das sind Evolutionisten, die diese Stammbaum zeichnen ließen. Die glauben nach wie vor, man muss noch warten und dann findet man was. Aber die geben ehrlich zu, bis jetzt ist die Lücke nicht zu. Annähernd, aber nicht ganz. Eigentlich ist es ein Riesenloch. Denn unterdessen ist Homo habilis voll hinausgespickt. Er ist gar nicht mehr an der menschlichen Stammbaum drin. Aus einem Grund, den ich bald zeigen werde. Großes Loch. Das ist ein Riesen. Also es gibt unter den Fachleuten auf dem Gebiet, die wirklich sich auskennen, fast eine kollektive Depression. Ja, Schwermut, weil irgendwie kommt es nicht weiter. Man kann die Lücke nicht schließen. Das ist die momentane Situation. Also, Stammbäume sind keine Tatsachen. Wie ist es aber mit den Rekonstruktionsbildern? Ich meine, die sind besonders beeindruckend für Kinder in der Schule. Ich meine, schau diesen an hier. Er ist eindeutig ein Aff, aber der hat schon einen intelligenten menschlichen Blick, ja, irgendwie ein After auf dem Weg ist, Mensch zu werden. Wer hätte gedacht, dass dieser ganze Kopf gezeichnet worden ist, allein und Hand von diesem Unterkiefer? Ich bitte euch, wenn man nur den Unterkiefer hat, kann man nicht zeigen, wie die Augenbrauen aussehen. Das ist die Tatsache und das ist die Interpretation. Und das ist Gang und Gäbe. Natürlich, wenn man einem Heft sieht, wie eine Rekonstruktion gemacht wird, das wirkt sehr überzeugend. Hier haben wir von Homo habilis die Knochen. Man ergänzt mit Knet oder irgendwas, ja, ergänzt mit den fehligen Teilen. Und dann Schicht um Schicht um Schicht legt man die Muskeln, die Nerven, die Sehnen darüber. Haut, voilà, Homo habilis. Und jetzt gehen wir zum Anfang zurück. Ich bin Wissenschaftsfotograf, bekomme immer wieder Aufträge, bestimmte Dinge in der Wissenschaft zu fotografieren. Und eine Wissenschaftlerin, die spezialisiert ist auf diesem Fachbereich, das nennt man übrigens Paleo, das heißt alt, Anthropologie hat mit Anthros, Mensch, also Altmenschen, sie ist eine Paleoanthropologin, sie hat mir die Knochen geschickt. Ich soll sie fotografieren. Jeder Bein nummeriert, eingepackt im Plastikbeutel, ja, jeder einzelne Stück. Ich soll sie zusammensetzen mit Knet, sie hat mir das Bild geschickt, ja, und dann soll ich das fotografieren. Nicht einfach eine Zeichnung, so richtig fotografieren. Oh, das war Spaß für mich, ja. Es war wie ein Zusammensetzspiel. Ich habe angefangen am Morgen früh. Schau mal das Bild an. Aber es ging gar nicht. Ich habe sie angerufen. Fehlt was? Nein, ich habe sie alles geschickt. Sie aber, ich bringe es nicht zusammen, wie auf dem Bild. Ja, mach nichts, mach es einfach so, wie es geht. Okay, ich habe es gemacht, wie es geht. Ich war nicht zufrieden, sie war zufrieden, aber ich nicht. Erst seit 3 Jahren weiß ich, warum ich so ein Problem hatte. Der Homo habilis war zusammengesetzt aus 2 verschiedenen Individuen von 2 verschiedenen Arten. Nicht bewusst, das war ein Fehler. Und jetzt hat man zugegeben, ja, oh, wir haben uns geirrt. Deswegen ist das Loch da beim Homo habilis so groß. Homo habilis ist rausgespickt. Hat es gar nicht gegeben. Es sind 2 verschiedene Affen, die man dort zusammengestellt hat. Aus Versehen, ja. Also es sieht alles wahnsinnig überzeugend aus, aber schon der Anfangsprodukt war ein bisschen schwach. Wie ist es aber, wenn man einen ganzen Schädel hat? Nicht einfach Teile. Da kann man auch zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Das ist derselbe Schädel. Aber bitte, der Nase bleibt nicht erhalten. Das ist Knorpel, ja? Auch die Lippen nicht. Also kann man die Nase so machen oder so. Man kann die Lippen so machen oder so. Die Haare findet man auch nicht. Also, man kann es kämen oder struppelig lassen. Hat man ganz unterschiedliche Effekte. Sehen Sie, man schaut die Tatsachen quasi durch eine farbige Brille an, die Farbe der eigenen Meinung. Ja, wenn ich eine grüne Brille habe, seht ihr alle grün aus. Wenn ich rosa-rote Brille habe, seht ihr alle rosa-rot. Ja? Und je nachdem, was man sowieso glaubt, interpretiert man die Funde. Und ich habe viele Beispiele zu Hause. Dasselbe Fossil wird genauso unterschiedlich dargestellt als Rekonstruktion wie diese beiden hier. Letztes Beispiel und dann kommen wir zu unserer Pause. Wir nehmen zur Abwechslung Fußabdrücke anstatt Knochen und Schädeln. Fußabdrücke in Ostafrika, in Tansania, in einer erhärteten vulkanischen Asche. Der Vulkan ist sogar in der Nähe, nur ist sie heute nicht mehr aktiv, aber damals recht aktiv. Es gab nicht Lava, sonst hätte man die Füße verbrannt, sondern eine dicke Schicht von Asche, die Asche war feucht, die Lebewesen, die darüber gelaufen sind, haben ihre Spuren hinterlassen. Ein größeres Individuum, ein kleineres Individuum, ob sie nebeneinander oder versetzt hintereinander gelaufen haben, wissen wir nicht, auf jeden Fall in derselbe Richtung. Der besterhaltene von diesen Fußabdrücken in der erhärteten Asche war dieser hier. Nun, das ist der große Zeh, das war ein kleiner Stein, der rausgespickt ist. Und das ist ein ganz typischer menschlicher Fußabdruck im Stein. Ein Aff, der klettert, macht einen völlig anderen Fußabdruck. Also menschlicher geht's nicht. So menschlich, dass die Frau, die diesen Fund machte, sie gehört zu einer sehr bekannten Forscherfamilie innerhalb von diesen Wissenschaftlern bekannt, Frau Dr. Mary Leakey. Ihr Mann Dr. Louis Leakey, Ihr Sohn Dr. Richard Leakey, das sind Männer, die auf diesem Gebiet seit Jahren forschen. Die ganze Familie versucht seit Jahren in Ostafrika den Beweis zu bringen, dass der Mensch von ostafrikanischen Affen abstammt. Und so, wenn Sie einen Fund machen, dann schauen Sie den Fund an durch die Brille Ihrer Erwartung. Mary Leakey sagte damals, wenn ich nicht besser wüsste, würde ich meinen, es sind zwei Menschen hier durchgelaufen. Wenn ich nicht besser wüsste. Nun, es war ein menschlicher Fußabdruck, aber warum kann das kein Mensch sein? Weil Ihre Theorie sagt ihr, zu der Zeit hat der Mensch sich noch nicht entwickelt. Es kann also kein Mensch sein. Sie fanden dasselbe erhärtete Asche, Fußabdrücke von Tieren, die in unveränderter Form an derselben Stelle heute auch leben in Ostafrika. Hufabdruck von einem Giraffe, hat lange Beine, manchmal gibt es diesen Streifen, ähnlich bei müde Kindern auf dem Heimweg von der Schule. Ja. Sie fanden Fußabdrücke von Elefanten, unterscheiden sich überhaupt nicht von den heutigen Elefanten. Vogelstrauß, ostafrikanische Hasen, Perlhühner. Und anhand von all diesen Funden hat sie in National Geographic, das ist eine weit belesene Zeitschrift, diese wissenschaftliche Rekonstruktionsbild machen lassen. Fußabdrücke von Perlhühner, das sind die Perlhühner, Elefanten, ostafrikanische Hasen. Der Giraffe frisst von einem Akazienbaum. Das machen sie heute, haben sie es damals gemacht? Wahrscheinlich, denn man fand sogar hervorragende Blattabdrücke von Akazienblätter in unveränderter Form, auch in der Härte der Asche. Nun, hier haben wir diese Menschenfußabdrücke und es scheinen, dass zwei Schatten dazu gehören. Das deutet auf eine linke Hälfte hin. Ich will diese linke Hälfte vom Bild euch nicht vorenthalten, denn dort seht ihr den Vogelstrauß und den Hasen, ein Dornbusch mit diesen Galen. Solche Dornbüsche mit solchen Galen findet man auch heute dort. Man hat sie in der Asche auch abgedruckt gefunden. Hier haben wir die menschlichen Füße. Ein bisschen dunkler als unsere, aber Schafrika, man kann stehen lassen. Aber von den Knöcheln weg sehen diese beiden schon ein bisschen anders aus als wir. Warum sehen sie anders aus? Was hat Mary Leakey gefunden? Sie hat Fußabdrücke gefunden, die Füße sind menschlich dargestellt. Warum sehen sie so aus? Ich weiß nicht, wie viele der 14 Millionen regelmäßige Leser der Zeitung überhaupt die Frage gestellt haben. Warum zeigt sie zwei solchen? Zumal das menschliche Fußabdrücke sind. Weil das ist die Farbe ihrer Brille. Sie glaubt nicht, dass es zu der Zeit Menschen gegeben hat, wohl aber aufrecht laufenden Affen. Aber hat sie Knochen hergefunden? Sie hat überhaupt keine Knochen gefunden. Nun, wenn ich nur deinen Fußabdruck finde, da kann ich nicht zeigen, wie dein Schädel aussieht. Ich kann zeigen, wie groß du bist, ich kann zeigen, ob du aufrecht gelaufen bist oder eben nicht. Aber viel mehr kann ich nicht zeigen. Ja? Ich könnte mir eine völlig andere Interpretation vorstellen. Ich meine, wenn in der Zwischenzeit der Haar sich nicht geändert hat, der Vogelstrauß nicht, überhaupt alles ist wie heute, warum nicht hier zwei Afrikaner? Das sind ja menschliche Fußabdrücke. Ja, aber das sind kleine. Okay, zwei kleine Afrikaner gibt's auch. Nun, Mary Leakey darf ihre Meinung haben. Ich habe nichts dagegen. Aber wenn solche Bilder, und ich habe sie öfters gesehen, oder Kopien davon, wenn sie in Büchern benutzt werden, um zu beweisen, dass der Mensch von Affen abstammt, und so weiter, da haben wir nicht mehr mit Wissenschaft zu tun, wir haben mit Ideologie zu tun. Wir haben mit Propaganda zu tun. Denn das ist kein wissenschaftliches Bild. Denn diese Fußabdrücke lassen sich genauso anders, und ich würde meinen sogar logischer, deuten als Menschenfußabdrücke mit Menschen. Denn warum sollte nur der Mensch sich in der Zwischenzeit geändert haben und alles andere hat einen Entwicklungsstopp erlebt, ja? Keine weitere Evolution. Nur der Mensch geht weiter, ja? Das ist nicht logisch. Das sind Gründe, die mich dazu geführt haben. Ich meine, ich habe das alles in der Schule geglaubt, ja, die Bilder und so. Aber dann plötzlich habe ich gedacht, hey, stopp! Ist das Wissenschaft? Und da bin ich dann kritisch geworden, ja. Okay. Das ist das Heft zu unserem Thema heute Abend. Alles, was ich zeige, ist hier drin. Und manches, was ich aus Zeitgründen nicht zeigen kann, ist hier drin. Auch wie die verschiedenen Rassen entstanden sind und so weiter. Professor Gitt ist ein Ausnahmeprofessor. Man versteht, was er schreibt. Er hat ein Buch geschrieben über den heutigen Mensch als ein Wunderwerk der göttlichen Schöpfung. Es ist ein super Buch, sehr schön auch zum Weiterverschenken. Dieses Heft hat auch so ein farbiges Band links, das steht in derselben Serie wie das über den stammt der Mensch von Adam ab. Ja. Hier geht es um Schöpfung und Evolution. Ja, wie sind die verschiedenen Arten von Tieren entstanden? So, wie ist das im Lichte der Bibel zu interpretieren? Wir haben auch Schriften, die geeignet sind für die, die mit Kindern arbeiten. Eigene Kinder oder in der Kinderstunde oder Jungscharbeit. Zum Beispiel im bestimmten Alter haben Kinder ein besonderes Interesse an Dinosaurier, mit Recht. Das sind faszinierende göttliche Geschöpfe und hier werden sie im biblischen Sinn auch gedeutet. Oder, das ist ein gutes Buch für Jungscharbeiter, kann man eine Sommerlage brauchen oder so. Oder ein Großvater kann das mit seinen Enkeln brauchen. Experimente, die man dann macht, die die Schöpfungstage illustrieren. Beides, das ist in einer Schweizer Schule entstanden, das ist in der Jungscharbeit entstanden, aber sie eignen sich sehr auch für die eigene Familien oder zu verschenken.